Yeah, people don't understand time. It's not what you think it is.
Who is this guy?
Sorry, the pause thing keeps slipping. Stupid thing.
Last night at Kathy's, you had him on all those screens, that same guy. Talking about, I don't know, blinking or something.
Yeah, the bit about the blinking's great. I was just checking to see if they were all the same.
What were the same? What is this? Who is he?
An Easter egg.
Excuse me?
Like a DVD extra, yeah? You know how on DVDs they put extras, you know, documentaries and stuff? Well, sometimes they put on hidden ones, and they call them Easter eggs. You have to go looking for them, follow a bunch of clues in the menu screen.
Complicated.
Sorry. It's interesting, actually. He is on 17 different DVDs. There are 17 totally unrelated DVDs all with him on. Always hidden away, always a secret. Not even the publishers know how he got there. I've talked to the manufacturers, right? They don't even know. He's like, he's a ghost DVD extra. Just shows up where he's not supposed to be. But only on those. Those 17.
Well, what does he do?
Just sits there, making random remarks. It's like we're hearing half a conversation. Me and the guys are always trying to work out the other half.
When you say you and the guys, you mean the internet, don't you?
How do you know?
Spooky, isn't it?
Through the back of them. It's just
very complicated.
Florence, need you!
Excuse me a sec.
People assume that time is a strict progression of cause to effect, but actually, from a non-linear, non-subjective viewpoint, it's more like a big ball of wibbly-wobbly, timey-wimey stuff.
Started well, that sentence.
It got away from me, yeah.
Okay, that was weird. Like, you can hear me.
Well, I can hear you.
Okay, that's enough. I've had enough now. I've had a long day, and I've had bloody enough!
Nummer 343, 39 Kilometer tiefer. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 343. Kompott, den ich am heutigen sonnigen, warmen, hat was von Sommer, Freitag, dem, was haben wir doch gleich heute? 19. Oktober 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir.
It is 11:52.
Jawohl, auch nicht mehr so unheimlich lange. Und Kalendertag 293. Das Intro ist aus der berühmten Blink-Folge von Doctor Who, und zwar das erste Auftreten des Zitates. Jaha. Weil ich das unbedingt auch nochmal irgendwann unterbringen wollte. Den Titel, der erklärt sich, wenn ihr die Space-Ecke in Teil 3 ausfindig gemacht habt, fast von selbst 39 Kilometer weit runter. Aber ansonsten gibt es hier wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, inklusive Meldungen aus Tech, Mafia und Space. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik. Die erste Hälfte für diese Woche, in der sich wieder ein Paket Atommeldungen eingefunden hat, der Stonebridge namentlich auseinandergenommen wird, jede Menge Terrormeldungen und mehr. 12 Grad, clearer. Cool Greetings, die 12 Grad windchillen wie 12, Comfort Level wie 11. Der Wind macht irgendwas zwischen 7 und 15 oder hier 11 km/h aus dem Southeast. Oder so. Nachdem mein herzallerliebster Hauswart der Meinung ist, irgendwo bei mir oder ein Stockwerk tiefer würde Wasser austreten, aber irgendwie überhaupt nicht nachmittags an einem Freitag arbeiten will, würde er bei mir nicht reingucken. Tja. So. Da wäre ich dann jedenfalls wieder mal mit. Als erstes hier nochmal als Nachrichtenmeldung, was ich letzte Woche in Teil 3 als, hätte ich fast vergessen, Eilmeldung mit dabei hatte. Die Noble-EU. Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an die Europäische Union. Das teilte das norwegische Nobelpreiskomitee in Oslo mit. Zur Begründung hieß es, die Staatengemeinschaft habe mehr als 6 Jahrzehnte dazu beigetragen, Frieden und Demokratie in Europa voranzubringen. Das Gremium hob zudem die deutsch-französische Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg als herausragendes Ergebnis hervor. Wobei die deutsch-französische Aussöhnung nicht Ergebnis der EU war, sondern der Anfang der EU. Weil wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, dann war die Montanunion, der erste Teil von Frankreich und Deutschland binden sich aneinander, gedacht als, damit Deutschland ja nie wieder alleine irgendetwas Böses tun könnte, kommt Frankreich einfach und bindet sich so fest dran, dass wenn Deutschland anfangen wollen würde, irgendetwas zu tun, Frankreich das sehr früh mitbekommen hätte. So, nun ganz offensichtlich hat Deutschland danach nicht versucht, irgendwelche neuen Kriege loszuzetteln. Also zumindest keine ganz alleine. Ist das ein Motorflugzeug? Nee, ist kein Motorflugzeug. Und Ergebnis davon war dann ja erst Montanunion, dann europäischer Wirtschaftsdings, dann EU, dann kam der EQ, dann der Euro. Ja, also die EU kriegt ja den Friedensnobelpreis wegen, weil da wäre ja so viel Frieden. Und müsst ihr wissen, so Frontex und so passiert ja nicht. Sind ja völlig friedlich nach innen. Ja, na dann, möchte man eigentlich auch USA nochmal einen Friedensnobelpreis verabreichen, weil nach innen sind die auch völlig friedlich. Es gibt da zumindest keine Kriege. Heute sei dies undenkbar, Deutschland und Frankreich seien in drei Kriege gegeneinander verwickelt gewesen. Blabla. Oder anders ausgedrückt, heiße Luft. Das ganze Ding ist halt ein politischer Preis. Ne? Ich meine, genauso wie Herr Kleingeld, an das wir glauben können, einen Nobelpreis verabreicht bekommen hat, ohne dass er dafür schon irgendetwas geleistet gehabt hätte zu dem Zeitpunkt. Und inzwischen kann man auch sagen, okay, also in seiner ersten Amtszeit sieht es nicht danach aus, als würde er noch irgendwie groß was leisten, um das zu rechtfertigen. Ja, ob er eine zweite Amtszeit hat, das werden die Wähler ja dann entscheiden dürfen. Also die paar, die in den Staaten sitzen, wo man tatsächlich eine Entscheidung treffen kann. Jawohl, 8.30 Uhr. Vor allen Dingen der größte Brüller war dann irgendwie, ich weiß nicht, ob es tatsächlich eine Blödüberschrift war. Wir sind Nobelpreis. Der Papst ist Nobelpreis? Weil wir sind ja schließlich auch Papst. Wobei, ist der Vatikan überhaupt in der EU? Ich wage es mal zu bezweifeln. Aber hey. So, dann gibt's jedenfalls Neues vom Atom. Da gab's erstmal Tepkami, weil der Betreiber der Atomanlage im japanischen Fukushima hatte die Gefahren durch einen Tsunami bewusst verharmlost. Nein, ach. Die Betreiberfirma TEPCO räumte erstmals ein, das Risiko heruntergespielt zu haben, um eine Schließung des Atomkraftwerks aus Sicherheitsgründen zu vermeiden. Das Erdbeben und der Tsunami vom 11. März 2011 führten in Fukushima zur Kernschmelze. Und das nicht nur zu einer, sondern derer mindestens drei. Aber haben sie dann am Freitag mal zugegeben, irgendwie offizieller Bericht. Ja, wir wussten, dass das scheiße ist. Wir sind nicht so blöd, dass wir es nicht wussten. Wir haben es aber unter den Tisch gekegelt. Was dann irgendwie die Frage bei mir aufwirft, wie viele AKWs gibt es noch oder wie viele andere gefährliche Installationen überhaupt gibt es noch, wo ähnliche Gefahren unter den Tisch gekegelt werden. Ja? Also ich meine, bei TEPCO und Fukushima, da ist ja auch bekannt, dass sie irgendwelche Berichte gefegt hatten. Von wegen, ja, das wäre ja alles so doll kontrolliert worden. Wo sich hinterher herausgestellt hat, nein, war es nicht und sie hätten wissen können, dass das nicht war. So, dann gab es Umlagerkel, weil Kanzlerin Agenda Merkel hat um Verständnis für die Erhöhung der Ökostromumlage geworben. Niemand könne sagen, ein solcher Wandel koste gar nichts, sagte Merkel beim Landesparteitag der niedersächsischen CDU in Celle. Das mit dem Loch. Mit Blick auf die Energiewende. Im Vergleich zu den Preiserhöhungen bei anderen Energieträgern wie Gas oder Öl sei die Strompreiserhöhung nur halb so groß. Ach, das anderen geht es aber noch schlimmer Argument. Ja, mit dem Argument kann man jede Debatte gleich im Keim ersticken. Weil es gibt immer noch irgendwie Dinge, die noch schwieriger, noch schlimmer sind. Da brauchen wir hier ja nichts tun. Die auf den Strompreis aufgeschlagene Umlage soll auf knapp 5,277 je Kilowattstunde steigen. Darüber hinaus sprach sich Merkel für eine versteckte Nutzung der Windenergie in Norddeutschland aus. Ja, ich meine, man könnte auch einfach mal zur Kenntnis nehmen, wie war das? Ein halber Cent ist alleine, was die Industrie nicht bezahlt. Also man könnte es auch als Subventionen bezeichnen. Da ist noch nicht drinne, dass Großkonzerne auch nicht für die Stromdurchleitungsgebühren bezahlen. Das auch wieder umgelegt wird auf alle Verbraucher. Also alle, die nicht große Industrie sind. Da sind noch nicht drinne, dass irgendwie da Gorleben, beziehungsweise was auch immer das Atomendlager wird am Ende, im Zweifelsfall wieder mal nur vom Staat bezahlt wird. Aber die Atomkonzerne diejenigen oder die Energiekonzerne diejenigen sind, die davon profitieren, dass es da überhaupt eine Installation gibt und dass da größere Summen Geld in die Erforschung etc. pp. Und den Betrieb reinfließen werden. Ja, ist ja nicht so, als wäre das irgendwie ein Loch im Boden, was dann nichts mehr kostet, weil es halt ein Loch im Boden, sondern es ist ein teures Loch im Boden. Ein verdammt teures Loch im Boden. Wo über sehr lange Zeit niemand in die Nähe gehen darf, weil wenn man da in die Nähe geht, da ist jede Menge Strahlung, das wäre nicht gut. So, dann gibt es auch nochmal die Stromvention. Bundesumweltminister Altmaier, oder wie ich ihn nenne, Bundesumweltmaier, will die Entlastungen für einige Unternehmen beim Strompreis überprüfen. Bei einigen Firmen, die nicht im harten Wettbewerb stünden, werde er sich das genau anschauen. Na, weil das offizielle Argument, warum Firmen subventioniert werden, ja, aber wenn sie nicht subventioniert würden, könnten sie auf dem Weltmarkt ja nicht bestehen. Okay, also nur nochmal zum Mitmeißeln, das sind 5,277 Cent je Kilowattstunde. Wie viel Strom müsste man mehr verbrauchen oder müsste man weniger verbrauchen, damit es nicht mehr weh tut? Beziehungsweise wie viel Strom muss man verbrauchen, damit es anfängt weh zu tun? Ernsthaft. No? Plus mögen die Firmen doch mal beweisen, dass sie in einem weltweiten Wettbewerb stünden. Auch da habe ich Zweifel dran. Na, oder anders ausgedrückt. Ja, da könnte man mal überprüfen. Das könnte man eigentlich schon längst gemacht haben. Weil eingeführt worden oder ausgeweitet worden ist diese Subvention ja schließlich mit der Aufhebung der Atomlaufzeitverlängerung. Beziehungsweise ist ja gerade keine Aufhebung. Also mit dem neuen, der ist jetzt aber wirklich alternativlos, wie Altmaier ja sagte, Atomausstieg. No? Blabla. Grundsätzlich halte er Befreiungen von der EEG-Umlage aber für sinnvoll. Es gehe um Arbeitsplätze in Deutschland. Bullshit. Es geht darum, dass Firmen Gewinne beiseite schaffen wollen. Auf Kosten des Volkes. Aller Bürger. Na, Herr Altmaier, ich weiß nicht, welche Wähler Sie so im Durchschnitt haben, aber üblicherweise dürfen Firmen nicht wählen. Von daher, auf Kosten ihrer Wähler. Zudem erteilte der CDU-Politiker der FDP Forderung nach einer Senkung der Stromsteuer eine Absage. Der umweltpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Kauch, plädierte für eine grundlegende Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Weil, lasst uns doch ein bisschen dran rumfrickeln, vielleicht finden wir irgendwann einen Punkt, der nicht mehr ganz so doll wehtut. Just for the record, jetzt kann man hier übrigens rechts wieder langfahren. Die, ein paar Wochen zu lange Baustelle ist nämlich weg. Immerhin. Klimper. Er sagt im Deutschlandfunk, man könne auf Dauer nicht bei einem System bleiben, das jedem einen Mindestpreis für Strom aus erneuerbaren Energien garantiere. Das sei Planwirtschaft. Naja, man könnte auch einfach mal gucken, ob es vielleicht irgendwo funktionierende andere Systeme gibt. Da wäre mir jetzt kürzlich zum Beispiel Dänemark mal als Beispiel über den Radar gehuscht, wo es eine gesetzliche Regelung gibt, dass mit Strom keine Gewinne gemacht werden dürfen. Punkt. So, schon haben wir Konzerne, die gar kein Interesse daran haben, da so viel auszubeuten wie geht, sondern die haben halt ganz offiziell das Interesse, kostendeckend zu arbeiten. Ja, und das ist schon mal eine ganz andere Situation. Nein, das ist keine Planwirtschaft, da wird der Preis nicht von außen festgelegt. Aber wenn die Firmen mehr einnehmen, als ihnen an Kosten entstehen, dann haben sie ein akutes Interesse daran, ASAP die Preise zu senken. Na, weil was wir jetzt haben, ist eine Situation, da wird an der Strompreisbörse Strom immer billiger, weil mehr Strom verfügbar ist. Ne? Angebot und Nachfrage. Das übliche Mantra. Weil wenn mehr erneuerbarer Strom auftaucht, der nicht erneuerbare Strom auch immer noch da ist, wird es mehr. Mehr Angebot bei gleicher Nachfrage senkt den Preis. So, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, was man machen kann. Man kann die Nachfrage dadurch erhöhen, dass man den Strom woanders hin verkauft. Bei den Preisen könnte ich mir locker vorstellen, dass Frankreich ein gewisses Interesse haben könnte. Zum Beispiel. So, könnte man ein bisschen Geld mitkriegen. Also ich weiß nicht, wie dick die Leitungen sind, über die Strom nach Frankreich kommen kann. Aber wenn die dick genug sind, könnte sich das lohnen. So, beziehungsweise was wir halt haben, sinkende Preise. So, auf der anderen Seite haben wir Stromkonzerne, die ihre Preise gegenüber den Endkunden nicht senken. So, wo verschwindet das Geld denn hin? Nein, es verschwindet nicht alles in Förderung von Erneuerbaren. Sondern es verschwindet zum Beispiel in Aktionären. Na, Gewinne, das was in Dänemark verboten ist. Es verschwindet auch in den Erneuerbaren, weil wenn man irgendwie jetzt was Erneuerbares hinstellt, kriegt man 20 Jahre lang einen garantierten Preis. Stand dann, wenn man dieses Ding in Betrieb genommen hat. So. Und dann ist ausgedrückt, vor in 20 Jahren ist die Subvention der Erneuerbaren nicht beendet. Selbst wenn man jetzt heute eine Regelung erlässt, dass ab sofort keine neuen Subventionen mehr passieren. Na, aber das ist ja auch nicht die Forderung. Die Forderung ist, na, das darf aber so grundsätzlich im Prinzip eigentlich ja nicht. Ja, können wir machen. Wie wäre es damit? Wir schaffen sämtliche Subventionen in dem Bereich ab und gucken mal, wo sich dann so ein AKW aufhält. Weil, wenn wir sämtliche Subventionen abschaffen, dann dürfen die sich auch um ihre Endlagerungskosten kümmern. Ups, wird der Atomstrom plötzlich teuer. Richtig teuer, empfindlich teuer. So teuer, dass viele Firmen plötzlich akut kein Interesse mehr dran haben, AKWs zu betreiben. Könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Ich bin jetzt kein Wirtschaftsfritze, von daher, ja. Gab es am Montag. Dann auch am Montag ist die Umlage dann fest gewesen. Die auf den Stromkreis aufgeschlagene Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien steigt im nächsten Jahr auf 5,277 Cent je Kilowattstunde. Das sind 47% mehr als bisher. Ja, weil der absolute Wert vorher 3, quietschmichtot war. Jetzt ist er 5, quietschmichtot. Oh mein Gott, das ist ja gigantisch viel mehr. Ja, über den Summen. So, die Beträge da. Ja, jetzt müsste man da mal Gesamtsummen drauf bilden, dann können wir mal gucken, ob die Beträge relevant sind. Ja, es ist wieder so, ja, Lügen mit Zahlen. Kann man jemand den Bosbach, nein, ich meine nicht den Bosbach, den Gerd Bosbach, ranschaffen, den mal über die Zahlen referieren lassen, mal das Ganze dann mal in die Gehörgänge leiten? Könnte interessant sein. 8.40 Uhr, Lügen mit Zahlen. Ja, also, ja. So, dann gab es Cattenom. Habe ich mich auch am Montag reingeklebt. Zwischenfall im französischen AKW Cattenom nahe der deutschen Grenze, schreibt Trollfer Ponifer. Zwei Reaktorblöcke mussten abgeschaltet werden. Ein zweiter Kühlwasserkreislauf wurde angeschaltet. Update. Huch, da hätte ich den wichtigsten Teil ja fast vergessen. Nach Angaben des französischen Kraftwerksbetreibers EDF hatte der Zwischenfall keinerlei Auswirkungen auf die Sicherheit der Anlagen sowie Personal und Umwelt. Run. Ha? Wie war das? Flugbeil? Wenn es heißt, es bestand nie eine Gefahr für und so weiter, das ist der Moment, wo man das Laufen anfangen darf. So, am Dienstag gab es dann die Mehrprüfankündigung, weil Bundeskanzlerin Angela Merkel will die Rabatte für energieintensive Unternehmen auf den Prüfstand stellen. Na, also mal ganz davon abgesehen, dass das ja irgendwie ein ganz komisches Anreizsystem ist. Ja, ihr verbraucht schon besonders viel Strom, dann reicht noch die Behauptung, ihr stündet in einem weltweiten Wettbewerb in irgendeiner Art und Weise. Dann kriegt ihr Geld, was ihr normalerweise bezahlen müsstet, um den Strom zu bekommen vom Staat. Hä? Was ist denn das für ein Anreizsystem? Die haben jetzt da überhaupt gar kein Interesse dran, unter die Mindestgrenze an Stromverbrauch zu sinken. Ganz im Gegenteil, die haben ein Interesse dran, den Stromverbrauch, also den Verbrauch mindestens über dem Grenzwert zu halten. Ja, ist ein sehr eigenartiges Anreizsystem. Aber ja, also Merkel hat jedenfalls angekündigt, da auf den Prüfstand zu stellen. Allein diese Ausnahmen machte 0,5 Cent des aktuellen Anstiegs der EEG-Umlage aus. Ihr Anteil sei damit genauso groß wie der Ausbau der Photovoltaik. Und Photovoltaik ist von den erneuerbaren Energiequellen diejenige, wo am meisten Subvention reinfällt. Oder anders ausgedrückt, Photovoltaik wird genauso subventioniert wie die Großverbraucher. Also bei Photovoltaik kann man noch argumentieren mit, ja, das ist aber, weil wir wollen diese Technologie. Ja, weil Deutschland da ja irgendwie Vorreiter war, Technologie erfunden hat, bla bla. Was inzwischen dazu führt, dass diverse asiatische Konzerne, Entwicklungsarbeiten sich dann mal angeguckt haben und da die Technik in fertig produzierbar einfach jetzt übernommen haben, sich da jetzt auch gütlich dran verdienen. Sinken die Preise für die Photovoltaikanlagen. Logischerweise. Mehr Angebot, ne? Angebot und Nachfrage. Ich liebe ja diese Mantras. Nicht, dass an denen irgendwie viel Wahrheit wäre, weil wenn man den vollständigen Markt hätte, dann hätte man den vollständigen Markt, den haben wir nur ganz selten. Vor allen Dingen fand ich es in der Schule immer besonders putzig, wenn sich dann irgendwie die besonders fleißigen Schüler gemeldet haben, um das Mantra runterbeten zu dürfen. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Sternchen. Diese Aussage gilt nur im perfekten Markt, den wir praktisch nirgendwo finden. Ah, huch. Oder anders ausgedrückt, nein, tun sie nicht. So, bla bla, das sagte Merkel beim Deutschen Arbeitgebertag. Man müsse sich noch einmal anschauen, ob es richtig gewesen sei, dass man so viele Unternehmen herausgenommen habe. Laut Merkel gilt für mehr Unternehmen eine Ausnahme als im internationalen Wettbewerb stehen. Also mindestens Firmen, die keinen internationalen Wettbewerb haben, weil sie schlicht und ergreifend nicht außerhalb Deutschlands verkaufen. Oder außerhalb der EU verkaufen. Oder was weiß ich. Also müsste man halt mal angucken. Aber Firmen, die keinen internationalen Wettbewerb haben, brauchen auch keine Subventionen. Na, beziehungsweise da wäre dann die Erklärung, warum die denn Subventionen brauchen. Die müsste dann ein bisschen mehr sophisticated sein als, ja, aber wir haben hier internationalen Wettbewerb. So, dann gab es die Kraftserver. Die Bundesregierung befürwortet ein Abschaltverbot von Kraftwerken, um Engpässe bei der Stromversorgung im Winter zu begegnen. Danach sind die Bundesnetzagentur in dieser Angelegenheit, ist die Bundesnetzagentur in dieser Angelegenheit zuständig. Die Behörde kann ein Abschalten untersagen, wenn wegen des in Stufen geplanten Atomausstiegs nicht genug Reservekapazitäten zur Verfügung stehen. Also im letzten Winter, was ja so der einzige Winter ist, den wir bisher mit der großen Atomkraftwerksabschaltung hatten, gab es keine Probleme. Es gab mal einmal ein, es mussten die Reserven angefasst werden, was aber auch nur daran lag, dass irgendwelche Stromhändler sich verspekuliert hatten und Strom, der in Deutschland dann doch gebraucht worden wäre, schon verkauft hatten. Na, ansonsten hatten wir im vergangenen Winter keine Stromengpässe, keine Blackouts, kein gar nichts, nicht mal mehr die Gefahr derselben. Man könnte man mal so als Referenz einfach zur Kenntnis nehmen. Aber hey, also die Regierung hat beschlossen, AKWs, Kraftwerke sollen nicht abgeschaltet werden können. Liebe Bundesnetzagentur, in meinem, was weiß ich, Kraftwerk brennt es. Sie dürfen das nicht abschalten. Aber es brennt. Das dürfen Sie trotzdem nicht abschalten. Aber brennen ist schlecht. Sie dürfen es aber nicht abschalten. Ja. Grundsätzlich müssen Betreiber eine Stilllegung, etwa von Gaskraftwerken, künftig 12 Monate vorher mitteilen. Zuvor hatte sich das Kabinett darauf verständigt, dass leibliche Väter bla bla. Bla. Die leiblichen Väter interessieren mich allerdings in der Atomecke nicht. Moment. So, dann gab es den Altewurf. Bundesumweltmeier hat einen neuen Gesetzentwurf für eine bundesweite Atomendlagersuche vorgelegt, mit dem er Bedenken bei SPD und Grünen ausräumen will. Der umstrittene Salzstock in Gorleben soll im Rennen bleiben, aber die Erkundungsarbeiten sollen zum 31. Dezember 2012 eingestellt werden. Warum sollen die eigentlich erst irgendwann in der Zukunft eingestellt werden? Ich dachte, wir waren uns alle allgemein einig, es gibt Kriterien, unabhängige Kriterien, die man da einfach anlegen kann, die Gorleben reißt. Da ist Gas irgendwo in der Region. Das ist schlecht, weil macht Bumm, wenn es anfängt zu bummen. Dann ist ein Leck. Wenn man Asser als Vorlage für Gorleben betrachtet, kann man auch feststellen, also Gorleben kann nicht geeignet sein. Es sei denn, es gibt irgendwo einen Nachweis, dass Gorleben nicht genau so ein Leck kriegen kann, wie die Asser hat. Amen. Das niedersächsische Gorleben solle nicht bevorzugt behandelt werden, sondern könne in jedem Verfahrensschritt herausfallen. Altmaier will eine Einigung noch in diesem Jahr. Ja, weil er nicht in die dortige Landtagswahl reinrutschen will. Da hatten wir ja letzte Woche. Ja, wenn er das nicht will, dann soll er halt mal was auf den Tisch legen. So, jetzt liegt da was auf dem Tisch. Keine Ahnung, ob das gut ist. Habe ich mir am Mittwoch eingeklebt. Gestern gab es dann noch das Assericht, oder den Assericht, weil nach mehr als 3-jähriger Arbeit hatte der Untersuchungsausschuss des Niedersächsischen Landtags seinen Abschlussbericht zum Atommülllager Asse vorgelegt. Darin kommen alle Fraktionen zu dem Schluss, dass das Salzbergwerk nie zur Lagerung der rund 126.000 Atommüllfässer hätte genutzt werden dürfen. So, wirft dann nochmal die Frage auf, wer war dafür verantwortlich? Das wäre ein guter Zeitpunkt, um ein paar Köpfe rollen zu lassen, so nachträglich. Aber hey, seit den 60er Jahren habe auch die Politik kritische Stimmen ignoriert, um das Endlagerproblem zu lösen. Das gefährliche Eindringen von Wasser in die Asse sei bekannt gewesen. Die Landtagsfraktionen in Hannover drängen nun darauf, den Atommüll wieder aus der Grube herauszuholen. Gerüchten zufolge soll das allerdings unmöglich sein. Und die Gerüchte sind noch nicht so neu, dass sie in den Landtagsfraktionen nicht hätten bekannt sein können. Ja? Also ich meine, ich kann mich irgendwie dumpf entsinnen, dass es hier auch schon mal so winterliche Stimmung war, als ich das eine Mal das Gerücht hatte. So, Neues vom Stonebridge. Da gab es erstmal Gepolter am Samstag. Die SPD will eine strengere Kontrolle von Nebentätigkeiten der Bundestagsabgeordneten durchsetzen. Sie würden in der nächsten Woche einen Vorschlag zur Verschärfung der Regeln vorlegen. sagte Fraktionschef Frank-Walter das Arschloch Steinmeier, der blöd am Sonntag. Sie würden sich die scheinheilige Gesellschaft von Union und FDP zur Brust nehmen. Er attackierte namentlich FDP-Generalsekretär Döring und Außenminister Guido Westerwave. Döring Kassiere als Aufsichtsrat der Deutschen Bahn und Westerwelle habe als Fraktionsvorsitzender Vorträge gegen Geld gehalten. Ja, ich finde das ja alles immer besonders lustig. Vor allen Dingen ist mir dann aufgefallen, bin ich ja letzte Woche gar nicht drauf eingegangen, aber wenn der Steinbrück rumtönt oder wenn irgendwer rumtönt, ja, ihr macht doch mal das, was Steinbrück macht. Ja, was hat Steinbrück denn gemacht? Eine Ankündigung. So, jetzt gibt's also mindestens mal eine Ankündigung von der Linksfraktion, dass sie das dann auch machen würden, dass sie auch irgendwelche Daten rauslassen würden. Nur weiß ich nicht, weil habe ich nicht gesehen, ob sie schon mehr als eine Ankündigung rausgelassen haben. Wenn sie mehr als eine Ankündigung rausgelassen haben sollten, können sie mit dem Finger auf Steinbrück zeigen und sagen, hier, mach doch mal das Gleiche. Na, wenn sie es nicht gemacht haben, dann kann ich mich über die genauso lustig machen wie über ihn. Dann gab es nochmal Lammert. Die Diskussion um die Nebeneinkünfte von Abgeordneten hält an. Bundestagspräsident Lammert meinte mit Blick auf den designierten Kanzlerkandidaten Steinbrück. Ah, hochgeortscht. An der aktuellen Debatte habe ihn manches eher irritiert als überzeugt. Einige Vorwürfe, sowohl aus den Medien als auch aus den politischen Lagern, habe er als nicht aufrichtig empfunden, sagte der CDU-Politiker der Welt am Sonntag. Transparenz sei zwar ein unverzichtbarer Bestandteil jedes demokratischen Systems, dürfe aber nicht zum Selbstzweck verkommen. Ja, und Abgeordnete sind auch ein Bestandteil demokratischer Systeme, dürfen aber auch nicht zum Selbstzweck verkommen, weil zum Beispiel ein Abgeordneter Steinmeier seine Zeit damit verbringt, irgendwelche Vorträge gegen Geld irgendwo zu halten, während er gleichzeitig vom Steuerzahler dafür bezahlt wird, dass er als Abgeordneter im Bundestag sitzt, das aber schätzonometrisch ungefähr nie tut, dann darf man das anprangern. Dann darf man mal die Frage aufwerfen, warum zum Fick wir denn eigentlich bezahlen. Ja, aber hey. Im Übrigen erscheine ihm oft die Neugier ausgeprägter als das demokratische Prinzip, meinte Lammert. Die Vorsitzende der Linkspartei Kipping plädierte in der Leipziger Volkszeitung für eine Begrenzung der Nebenverdienste und betonte, es müsse eine klare Trennlinie zum Tatbestand der Bestechung gezogen werden. Der Chef der Piratenpartei Schlömer forderte in der Zeitung Blöd am Sonntag für Parlamentsabgeordnete die Pflicht zur vollkommenen Offenlegung von Nebeneinkünften. Blablob. Das ist ja per se erstmal ein wünschenswerter Wunsch. Aber so, dann gab es SPD-Deck. Die 620 Abgeordneten des Bundestages sollen nach dem Willen der SPD ihre Nebeneinnahmen künftig auf jeden EU und Kent offenlegen. Die Einkünfte müssten detailliert beim Bundestagspräsidenten gemeldet und anschließend publik gemacht werden, heißt es in einem Eckpunktepapier des SPD, der SPD-Fraktionsspitze. Eckpunktepapier ist ein bisschen dünn. Er hat ein bisschen mehr angekündigt, aber Eckpunkten sie. Offengelegt werden müssten die Art der Nebentätigkeit, die Höhe des Honorars sowie der Name des Auftraggebers oder des Vertragspartners. Wirft bei mir die Frage auf, inwiefern ist das jetzt ein Unterschied zu dem, was wir jetzt haben? Okay, es wird der genaue Betrag gefordert und nicht irgendwie da die Gruppierung irgendwas mehr als 7.000 bis unbegrenzt. Ja, plus, habe ich ja auch nochmal im Hinterkopf, centgenau hat Steinbrück ja schon mal verneint. Würde er nicht offenlegen können, weil da müsse er ja mit seinen Vertragspartnern nochmal reden. Was er bei mir die Frage hinterließ, ob er denn entsprechende Klauseln in seinen Verträgen drin stehen hat, dass er den Betrag nicht nennen darf. Weil, also wäre mir neu, dass sowas in Verträge üblicherweise reingehört, aber hey, ich halte ja auch keine teuren Reden. So, gab's am Montag. Dann ist die Regierung dann übrigens völlig skeptisch, weil die Forderung der SPD nach einer kompletten Offenlegung der Nebeneinkünfte von Bundestagsabgeordneten sind in der Koalition mit Zurückhaltung aufgenommen worden. Der Geschäftsführer der Unionsfraktion, Grosse Brömer, sagte in Berlin, die Parlamentarier müssten ihre Bürgerrechte nicht an der Bundestagsgarderobe abgeben. Herr Grosse Brömer, jetzt kommt mal was, das wird Sie sicherlich überraschen, aber eine Aussage, die aus Ihrer Partei immer gerne kam bei irgendwelchen Überwachungsthemen. Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Herr Grosse Brömer, bitte legen Sie da, was Sie denn befürchten, wenn Sie etwas verbergen wollen. Na? Sie sind bezahlte Angestellte des Steuerzahlers, von uns allen. Und weigern sich dann aber, offen zu legen, wenn sie für jemand anderen nebenbei arbeiten. Wenn ich einen Nebenjob haben will, hatte mein Arbeitgeber ein gewisses Interesse daran, mindestens Kenntnis davon zu erlangen. Eventuell will er es auch vorher genehmigen, das weiß ich jetzt nicht genau aus dem Kopf. Aber ne, so, es ist so üblich. So ein Bundestagsabgeordneter, der kann Nebenjobs annehmen, ohne dass irgendjemand irgendetwas genehmigt. Und wenn er weniger als 1.000 Geldeinheiten einnimmt, muss er das noch nicht mal mehr melden. Wenn er mehr als 7.000 Geldeinheiten einnimmt, muss er auch nur 7.000 melden. So, inwiefern ist das 4. Na? Na, plus, ne, ich verweise da nochmal auf meinen Entwurf letzte Woche. Ja, wir nehmen einfach mal eine Regelung, sagen so Freibetrag von beliebige Summe einsetzen, 10.000 pro Jahr, Monat, was weiß ich, also 10.000 wäre so meine Zahl, die ich einfach mal irgendwo in den Raum stelle. Kann man dann noch irgendwie gerade ziehen. Also sagen wir mal, was ich Ihnen schriftlich gemacht hatte, einmal Monatsdiät. Darf ein Abgeordneter pro Monat noch zusätzlich einnehmen, weil es könnte ja sein, dass er noch irgendwie einen originalen Job hat, den er eventuell hinterher wieder machen will und deswegen arbeitet er dann nebenbei auch noch. Was irgendwie neben einem Vollzeitjob schon ein bisschen komisch ist. Zwei Vollzeitjobs, aber hey. So, und alles, was Sie darüber hinaus einnehmen, wird abgezogen von den Diäten. Wenn die Diäten auf null reduziert sind, also zu gut Deutsch, der Herr Abgeordnete nebenbei so viel verdient, dass er zwei Diäten schon überschreitet, zwei Monatsdiäten im Monat, dann ist er kein Abgeordneter mehr, sondern darf sich als Lobbyist zwar noch im Bundestag aufhalten, rausgeworfen wird er nicht, aber an Abstimmungen aktiv teilnehmen darf er in dem Monat nicht. So, das Ganze kann man dann auch noch rückwirkend gelten lassen. Und da hätten wir ein schönes Konzept, was zumindest keine offensichtlichen Fehler enthält, beziehungsweise wenn es offensichtliche Fehler enthält, sind sie mir noch nicht aufgefallen. Dann haben wir einen akuten Anreiz, dass ein Abgeordneter nicht mehr Geld einnehmen sollte, als er mit seiner Abgeordnetentätigkeit ohnehin schon einnimmt, was ja nicht wenig ist, ja, und begründet wurde mit, ja, aber wir wollen die unabhängig haben. Und die Vorschläge der SPD seien sehr weitgehend. Na, nicht wirklich. FDP-Fraktionsgeschäftsführer van Essen sprach sich dafür aus, das bestehende Stufenmodell grundsätzlich beizubehalten, aber zu verfeinern. Aha, zwischen 7.000 und 8.000 nochmal eine Stufe einlegen, oder was? Hallo? Das Problem an diesem Stufenmodell ist, es gibt dann immer so ein paar Pfeifen, die besonders viel einnehmen, wo, wenn man da eine obere Stufe einlegt, man dann nur sieht, ja, die nehmen besonders viel ein. Das ist nicht gut, wie viel sie einnehmen. Also ich meine, kann ja sein, dass Steinmeier für jede einzelne Rede 100.000 Euro bekommen hat. Nach dem jetzigen System könnte man das nicht erkennen. Ich weiß nicht, ob er 100.000 je Rede eingenommen hat. Vermutlich nicht. Aber ausschließen kann man es auch nicht. Nicht aus den veröffentlichten Informationen zumindest. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Roth warf der Koalition Heuchelei und Pharisäertum vor. Im Fall Steinbrück hätten viele bei Union und FDP den Mund vollgenommen. Ja, dann vor allen Dingen, weil sie sich dann irgendwie gerieren, als wäre es ein gigantisch grundsätzlicher Unterschied zwischen dem Abgeordneten Steinbrück und dem potenziellen, eventuell möglicherweise vielleicht mal Nicht-Kanzlerkandidaten Steinbrück. So groß ist der Unterschied eigentlich nicht. Na, aber... So, da gibt's einen möglicherweise SPD-Kanzlerkandidat Pierre Steinbridge wird womöglich seine Nebeneinkünfte auf den Cent genau offenlegen, deutete Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann an. Er sei zuversichtlich, dass Steinbrück seine Nebenverdienste im Einklang mit den von der SPD vorgeschlagenen neuen Transparenzregeln für Bundestagsabgeordnete veröffentlichen werde. Da gibt's eine ganz einfache Möglichkeit. Herr Steinbrück, machen Sie mal. Wenn Sie das gemacht haben, können Sie aus der Position des moralisch Überlegenen nämlich Druck auf alle anderen ausüben. Solange Sie das nicht gemacht haben, sind das alles nur Ankündigungen. Und das hier liest sich für mich wie, naja, vielleicht eventuell, Oppermann ist zuversichtlich, dass, da klingt mir nicht nach, ja, das wird so passieren. Steinbrück hat schon angekündigt, dass. Sondern mehr so, naja, ich hoffe mal. Weil sonst wird sich ja Steinbrück der Lächerlichkeit preisgeben. Ja, genau, jetzt macht mal. Bevor ihr nicht gemacht habt, braucht ihr auch nicht wieder weiterreden. Also da ist so viel Bullshit drin. Ne? Da gibt's CD-Link. In der Union wächst die Unterstützung für strengere Korruptionsregeln bei Abgeordneten. Der CDU-Rechtsexperte Kauder machte sich für eine gesetzliche Neuregelung stark. Nicht wirklich. Er stehe dem Thema inzwischen aufgeschlossener gegenüber als früher, sagte Kauder in Berlin. Die Online-Plattform abgeordnetewatsch.de hatte ihm nämlich zuvor einen eigenen Gesetzentwurf überreicht. Na, also die Argumentation, ja, aber das ist so schwierig, da ein Gesetz zu formulieren, geht damit auch nicht mehr, weil da ist ein Entwurf. Da können Sie jetzt konkrete Kritik dran üben. Ja, der ist schlecht, weil... Aber ein, nee, das geht aber generell nicht, weil ist ja so kompliziert, ist als Argument vom Tisch. Das Argument braucht er nicht mehr bringen. Von daher, was soll er denn sonst sagen? Ja, er sei dem etwas offener als vorher, weil, ja, jetzt kann ich ja nicht mehr leugnen, dass es einen Entwurf gibt. Nach ihren Vorstellungen sollen sämtliche Geldwertenzuwendungen ab 50 Euro strafbar sein, wenn damit die Arbeit eines Abgeordneten beeinflusst werden soll. Was dann wieder das Problem aufwirft, wie man das nachweist. Aber ja, so vom Grundsatz her... Ist es mal ein Konzept? Jetzt ist die Frage, darf eine Rede von Herrn Steinbrück im Wert von 20.000 oder im Preis von 20.000 Geldeinheiten, wäre die dann strafbar? Oder wäre nur die Bezahlung strafbar? Oder wo fängt es an, wo hört es auf? Na, aber ja, ist zumindest erstmal ein Gesetzentwurf. Also das Argument, ja, einen Gesetzentwurf können wir nicht machen, weil ist ja so kompliziert, zählt nicht mehr. Wo ist denn eigentlich der Mensch zu dem Hund? Da hinten steht ein Hund. Ich mag das nicht, wenn da ein Hund rumsteht. Na, von daher gucken wir mal. Gab es am Mittwoch. Auch am Mittwoch gab es dann ein Gutachten, weil der Bundestag hat nämlich ein Gutachten zum Thema Abgeordnetenbestechung gemacht gehabt. Das ist via Informationsfreiheitsgesetz dann auch mal bei Netzpolitik.org vorbeigeschwappt. Und die haben das dann nicht versehentlich, sondern ganz bewusst veröffentlicht. Und was haben wir hier? Donnerstag muss das gewesen sein. Nee, Mittwoch. Am Mittwoch gab es dann bei Netzpolitik einen Blog-Eintrag so von wegen, ja, da hätte irgendwie eine Figur aus dem wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, die dieses Gutachten gemacht haben, sich gemeldet und darum gebeten, man möge das Gutachten doch depublizieren. Diesen Wunsch zur Depublikation hat Netzpolitik bzw. Markus Beckert dann auch höchst öffentlich gemacht. Frau Streisand ist dann vorbeigekommen und hat mal kurz die Daten, die PDF-Dateien mitgenommen, alle, und versehentlich ein bisschen unterwegs im Internet verloren. Hust. Und dann ist ausgerückt, nein, diese Dateien werden aus dem Internet so schnell jetzt nicht mehr verschwinden. So, Neues vom Terror. Sachsen ist nämlich dicht. Die Mitglieder der Neonazi-Terrorzelle NSU und deren Umfeld waren nach einem Zeitungsbericht länger im Visier des Verfassungsschutzes als bisher bekannt. Die sächsischen Sicherheitsbehörden hätten eine im Mai 2000 durchgeführte Abhörmaßnahme gegen die Rechtsextremisten erst im November 2010 förmlich abgeschlossen. November 2010? Das ist ja gerade mal ein Jahr, bevor die aufgedeckt wurden. Ahoch! Das berichtet die Welt unter Berufung auf streng geheime Akten. Damit seien die Mitglieder der Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt noch 2010 als gefährlich eingestuft worden. Naja, sie waren gefährlich. Sie haben schließlich, also zumindest wenn sie getan haben, was ihnen vorgeworfen wird, 10 Menschen umgebracht, ermordet. Darunter eine Polizistin. Das mit der Polizistin ist das, wo die Polizei sich künstlich aufregt. Das ist so der Teil, den ich am wenigsten aufregungswürdig finde, weil naja, Polizisten leben gefährlich. Das kann passieren. So, wenn ich irgendwie ein Kleinunternehmer bin, dann gehe ich ja nicht davon aus, dass ich dafür erschossen werden kann. Aber ey. So, am Sonntag gab es dann Pulliheim. Das LKA Sachsen-Anhalt hat nämlich absichtlich bei ihren Neonazi-Ermittlungen den Verfassungsgeheimdienst nicht informiert, schreibt Trollfe. Begründung, um eine Weitergabe dieser Informationen an Dritte zu unterbinden, wie es in dem jetzt aufgetauchten Vermerk heißt. So übel ist das mit den Diensten, dass die Polizei denen keine Informationen gibt, weil die für nicht vertrauenswürdig halten? Wieso haben wir die eigentlich noch nicht abgeschafft, alle? Wenn die Polizei dem Geheimdienst nichts gibt, weil die Informationen sollen nicht öffentlich werden, das wirft schon Fragen auf. Aber so, dann gibt's hier, wenn du mal hochscrollen würdest, Nazi-Bullen. Weil nämlich, stellt sich raus, in Baden-Württemberg waren nicht nur die 2 Ku-Kluzisten, sondern da gab es noch 3 weitere Polizeibedienstete, die völlig unbestraft inzwischen oder immer noch völlig unbestraft sind, die beim Ku Klux Klan mitgemischt haben. Weil, müsst ihr wissen, baden-württembergische Polizisten sind nämlich so blöd, dass sie beim Ku Klux Klan mitmachen und nicht wissen, dass es Nazis sind. Ja, die andere Alternative ist, sie wussten genau, was sie taten und sind selber Nazis. Das wäre wiederum schlecht, weil nun ja, Nazis in der Polizei, wie sollen die denn dann gegen Nazis vorgehen? Ja. So, am Dienstag gab es dann einen bayerischen VNSU-Nazi, der bayerische Verfassungsgeheimdienst. Schreibt man das? Lalalala. Ich kann es mir doch klauen, es steht da. Wenn man nicht schreiben kann. Also, wo war ich? Der bayerische Verfassungsgeheimdienst hatte nach Medieninformationen entgegen bisheriger Aussagen frühzeitig einen V-Nazi im Umfeld der rechtsterroristischen NSU. Nach Informationen der Thüringer Allgemeinen und des Bayerischen Rundfunks führte die Behörde wohl über mehrere Jahre einen bekannten fränkischen Neonazi als Informanten. Inoffizieller Mitarbeiter. Ach, das nennen wir ja nicht mehr so. Dieser habe seit 1994-95 auch direkten Kontakt zu den späteren mutmaßlichen Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe gepflegt. Das Bayerische Landesamt für Verfassungsgeheimdienst wollte sich dazu aber nicht näher erklären. Das ist vom Dienstag. So, ihr hattet einen Nazi direkt in deren Umfeld, einen Informanten. Mir wäre nicht bekannt, dass in Bayern irgendwelche Schritte zur Aufklärung der Morde passiert wären. Ganz im Gegentum. Von daher, so, gibt es eine Bin-Fahrhebung, weil das Berufungsgericht in den USA hebt ein Urteil gegen Bin Ladens Fahrer auf. Das Urteil gegen den Fahrer von Osama Bin Laden ist von einem Berufungsgericht in den USA aufgehoben worden. Der Fahrer des getöteten Al-Qaida-Chefs war 2008 wegen Unterstützung des Terrorismus von einem US-Militärtribunal nämlich verurteilt worden. Inzwischen wurde der Mann in seine Heimat Jemen abgeschoben. Und damit war das Urteil aufheben eigentlich nur noch eine Formalie. Weil, wenn er ohnehin schon abgeschoben ist, dann ist er abgeschoben. Dann ist das Urteil aufheben so ähnlich wie, wo war das, irgendwelche Mordurteile, die dann nachträglich aufgehoben, umgebracht werden, Urteile, die dann nachträglich aufgehoben werden. Ja, dadurch kommen die Leute auch nicht zum Leben zurück. Von daher, blub. Ja. Begründung ist nämlich, dass der Vorwurf der Terrorunterstützung nicht rückwirkend hätte angewandt werden dürfen. Das zugehörige Gesetz war in den USA nämlich erst 2006 erlassen worden. Der Mann war aber bereits 2001 gefangen genommen worden und konnte damit 2006 kein Terrorunterstützer mehr sein. Dann gibt es eine Wendlösung. Die deutsche Polizeigewerkschaft hält die NSU-Untersuchungsausschüsse in den Landtagen für überflüssig und fordert deren Auflösung, will dafür aber einen permanenten Untersuchungsausschuss im Bundestag, was bei mir die Frage hinterlässt, ob der Wendt damit zugegeben hat, dass in der Polizei immer mehr Nazis unterwegs sind oder dass es zumindest ein grundlegenderes Problem gibt. Weil, also die NSU-Geschichte, die können jetzt nicht mal durch die Lande ziehen und morden, weil zwei von denen sind tot, eine ist im Knast, solange bis der ein Verfahren gemacht wird, wonach sie dann mutmaßlich eventuell unter Umständen je nach Urteil auch nochmal eine Weile im Knast verbringen könnte. Oder anders ausgedrückt, was soll da eigentlich ein permanenter Ausschuss? Ja, und Wendt pöbelt rum, nein, also in den Ländern, da will er aber keine Ausschüsse. Solle man ja lieber nur einen Bundesausschuss machen. Was mir noch einfällt, solange die Polizei in Ländersache sind, hat der Bund denen da aber nichts reinzureden. Der darf da gar nicht. Ja, also, Wendt mal wieder. So, dann gibt's einen Infomux. Weil die Verwicklungen von Sicherheitsbehörden in Baden-Württemberg mit dem Ku Klux Klan offenbar größer sind als bislang angenommen. Mehrere Medien berichten, dass ein Mitarbeiter des Verfassungsgeheimdienstes den Leiter des Ku Klux Klans in Schwäbisch Hall gewarnt haben soll. Und Mitarbeiter des Verfassungsgeheimdienstes, der Gerüchten zufolge bei der G10-Kommission beim Abhören von Telefonaten saß. Ups. Also Mensch, der andere Menschen beschnüffelt, hat die Menschen, die er beschnüffelt, darauf hingewiesen, dass sie beschnüffelt werden. Tilt. Von daher. Ja, Einzelfälle. Alles bedauerliche Einzelfälle. So, dann gibt's noch mal einen Geheimschredder, weil das Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst hat nämlich nach dem Auffliegen der rechtsextremen Terrorzelle NSU im November 2011 offenbar weit mehr Akten geschreddert als bislang bekannt. Dabei handelt es sich um mehr als 300 Akten aus dem Bereich Rechtsextremismus, sagte die SPD-Obfrau im NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag, Eva Hügel. Was dann bei mir die Frage aufwirft, warum haben die weiter Akten geschreddert? Gab es da nicht eine Anweisung, sie sollen mit dem Schreddern aufhören? Herr Bundesinnenminister, das ist ein Geheimdienst, der offiziell Ihnen untersteht. Jetzt erklären Sie mir doch bitte einmal, wie es sein kann, dass bei denen routinemäßig weiter Akten vernichtet werden, obwohl jedem, der bis zwei zählen kann, zu dem Zeitpunkt hätte klar sein dürfen, dass diese Akten vielleicht eventuell möglicherweise ein bisschen interessant sein könnten. Dass es eventuell vielleicht möglicherweise einen guten Grund geben könnte, aus dem Bereich erstmal vorerst, und ich betone vorerst, keine weiteren Akten zu vernichten. Na, es wundert mich dass der Friedrich immer noch nicht mit Rücktrittsforderungen beworfen wurde. Da gibt's noch den Fritsch klar, weil im Bundestag hat nämlich der NSU-Untersuchungsausschuss nach einem Eklat in Unterbrechung eingeworfen. Der Vorsitzende der SPD-Politiker Idati setzte eine Pause an, nachdem der frühere Verfassungsgeheimdienst-Vizepräsidiödel Fritsche Kritik an den Sicherheitsbehörden zurückgewiesen und Zwischenfragen von Abgeordneten abgelehnt hatte. Kritik zurückgewiesen, weil es gab doch gar keine Fehler. Paar, die 10 Mordopfer. Idati sagte, es gebe Grenzen dessen, was man hinnehmen müsse. Ja, war dann gestern ein Eklat. So, genau, dann waren es 300 Akten, die da geschreddert wurden. Nach dem Auffliegen der Zwickauer Terrorzelle am 4. November 2011 hat den Mitarbeiter der Behörde noch rund 300 Akten aus diesem Bereich vernichtet, sagte der Sonderermittler des Innenministeriums Hans-Georg Engelke im Neonazi-Untersuchungsausschuss des Bundestages. Die Aktionen seien aber gesetzlichen Vorschriften gefolgt. Eine Vertuschungsabsicht habe es nicht gegeben. Ah, der Sonderermittler hat in die Hirne der Vollidioten, die da Akten vernichtet haben, reingeguckt. Ja, wer nichts zu verbergen hat, da war doch mal was. So, dann gibt's noch GHU, weil Patrick Breyer hat die EU-Kommission vor dem EuGH verklagt, nachdem die Kommission die Herausgabe eines Rechtsgutachtens zur Vorratsdatenspeicherung sowie Schriftsätze aus einem Vertragsverletzungsverfahren, das Österreich betraf, verweigert hatte. Die hat er dann auch irgendwie veröffentlicht, weil wo kommen wir denn eigentlich hin, wenn jetzt auch noch die Vorratsspeicherungsgeheimnisse geheim bleiben? Was ist da eigentlich geheim dran? Wieder mal ein, wer nichts zu verbergen hat. Ja, mit sehr dünner Argumentation von der EU. Aber nachdem ich hier jetzt gerade schon massiv überziehe, gehen wir dann hier mal weiter. Nämlich, Saudi-Arabien will die Meinungsfreiheit einschränken. Das Problem der Meinungsfreiheit im Internet anzugehen. Das soll nämlich stärkere internationale Kooperationen bringen, weil, müsst ihr wissen, die Meinungsfreiheit ist echt ein Problem. Ja. Wenn Saudi-Arabien das sagt, dann dürfen wir das lustig finden. Wenn Zensilia dasselbe sagt, sinngemäß, dann ist das in Ordnung, weil wenn Zensilia das sagt, oder Zensursula oder sonst irgendwelche Pfeifen, aber wie gesagt, ich überziehe hier schon, dann hat der Löschus angekündigt zu klagen, weil Baden-Württembergs früherer Ministerpräsident Mapusch will die Löschung seines gesamten E-Mail-Verkehrs aus seiner Regierungszeit gerichtlich erzwingen. Seine Anwälte haben jetzt eine entsprechende Klage vor dem Verwaltungsgericht in Stuttgart eingereicht. Zur Begründung hieß es unter anderem, die Daten seien privater Natur. Das wirft bei mir die Frage auf, inwiefern der Herr Mappus eigentlich berechtigt war, auf einem ihm dienstlich von seinem Dienstgeber, der Staat, zur Verfügung gestellten Rechner, Daten privater Natur zu verarbeiten und sich dann zu wundern, wenn die hinterher ausgewertet werden, weil es zum Beispiel ein Strafverfahren gegen den Herrn Mappus gibt. Solange da ermittelt wird, hat er überhaupt gar kein einziges Bit gelöscht zu werden. Wo gehen wir denn hin? So, am Dienstag gab es noch Reisekuba, weil erstmals seit Jahrzehnten werden die Kubaner ab Mitte Januar weitgehend frei ins Ausland reisen können. Das gilt nicht sofort, da haben sie also nicht den Schabowski gemacht, aber hey, immerhin, Kuba hebt dann mal die Reiseverbote auf. So, auch am Dienstag gab es den EU-Tritt. Der EU-Verbraucherkommissar John Dalli ist nämlich nach Betrugsvorwürfen mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Nachdem mir der Name nichts sagt, nehme ich das einfach mal nur zur Kenntnis. Und komm dann in der Musikecke an. In der Musikecke wohnte diese Woche völlig überraschend mal wieder Alison Krauss mit dem ersten Titel aus dem Album Live at Woodhall Originals. Der heißt There Is Life. Ist 2 Minuten 59 lang. Den kriegt ihr dann auf und in die Ohren. Deswegen, weil ich den nämlich bei Yamendo gefunden habe. Und den Creative Commons lizenziert euch völlig legal in die Ohren leiten kann. Gefolgt ist das Ganze dann von Herrn Schmickler, der am 8.10. sich zum Thema Nebentätigkeiten ins Benehmen gesetzt hat in 2 Minuten 47. Und wo er recht hat, hat er recht. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den zugegeben nicht sonderlich wahrscheinlichen Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Feedback zukommen lassen wollt, seid ihr herzlich dazu eingeladen, das zum Beispiel zu tun, indem ihr einen Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Compot 343 Teil 1 einstellt, eine Mail an compiblog@gmail.com schreibt, einen Tweet at Compot adressiert oder mich bei iTunes rezensiert oder so. Oder einen Podcast drüber macht, was ich hier für einen Podcast mache. Auch das. So, und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Vergnügen mit Musik und Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Drowning there before, but my wings are drying off.
ready to dive in. I am coming back again to you. Try to explain myself to you. I am the girl who's always with you, the one who's always watching. Give me a break. I thought that you understood this already, and I'm not trying to deceive you. I don't have that much time on my hands, and I am not going to leave you alone.
WDR 2
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Heute ist Montag, es ist wieder einmal allerhöchste Zeit für die Montagsfrage und die lautet: Was macht eigentlich ein Politiker, um seine Unabhängigkeit zu wahren? Nun, was soll er schon machen? Er geht einer Nebentätigkeit nach, weil die Politiker in Deutschland einfach zu schlecht bezahlt werden. Nehmen wir mal den Peer Steinbrück. Der hat damals als Finanzminister in der Großen Koalition so um die 13.000 Euro im Monat verdient, brutto. Hört sich erstmal üppig an, ist aber bei näherem Hinsehen deutlich weniger als erbärmlich. Denn erstens ist so ein Finanzminister nicht nur verantwortlich für die Finanzen in Deutschland, sondern auch für die in Europa und im Rest der Welt. Wenn der Mann auch nur den kleinsten Fehler macht, kann es passieren, dass am nächsten Tag die ohnehin nervösen Märkte völlig durchdrehen und es zu einem Kollaps des gesamten globalen Finanzsystems kommt. Und zweitens soll so ein Finanzminister ja die Interessen des Staates, also unser aller Interessen, denen gegenüber vertreten, die sich auf unsere Kosten dumm und dämlich verdienen wollen. Also da zum Beispiel wären die Banken und Versicherungen. Da sitzt dann so einer wie der Steinbrück mit Leuten zusammen, die das, was er im Monat verdient, so ganz nebenbei in einer Nacht in einem Edelpuff verballern. 17.000 brutto im Monat, dafür nimmt so ein Vorstandsvorsitzender nicht mal die Füße vom Schreibtisch. Da kann von Augenhöhe doch nun wirklich nicht die Rede sein. Und was für einen Finanzminister gilt, das gilt auch für einen ganz normalen Bundestagsabgeordneten. Nehmen wir, wo wir ihn gerade schon mal haben, wieder den Steinbrück. Der hat zurzeit als MdB 7.690 Euro im Monat und eine Kostenpauschale von 4.029 Euro. Aber davon geht ein Großteil schon mal weg für die Strafen, die ein Bundestagsabgeordneter zahlen muss, wenn er unentschuldigt fehlt. Da sind pro Sitzungstag mit Plenardebatte immerhin 100 Euro fällig. Der Steinbrück hat allein im Jahr 2010 43 Vorträge gehalten. Die sind in der Regel abends. Das heißt, man muss vor Ort übernachten. Dann noch An- und Abreise. Da gehen locker 2 Tage pro Vortrag drauf. Das heißt, der Steinbrück ist allein 86 Tage im Jahr 2010 als Vortragsreisender unterwegs gewesen. Und warum tut er sich den Stress an? Weil er seine finanzielle Unabhängigkeit bewahren will. Zugegeben, ist ein bisschen paradox, dass der Steinbrück, genau wie all die anderen Nebentäter des Deutschen Bundestags, für seine Nebentätigkeit von Banken und Versicherungen Geld nimmt, um von diesen Banken und Versicherungen unabhängig zu sein. Aber was soll er machen? Das sind nun mal die einzigen, die ihn für sein Gerede ordentlich bezahlen. Ich würde mir ja auch gern mal den Steinbrück als Celebrity Speaker ins Wohnzimmer holen für eine Dinner Speech vor dem Abendessen. Aber 15.000 Euro kann ich mir beim besten Willen nicht leisten. Und warum nicht? Ich bin einfach nicht unabhängig genug.